Vor vergangenes Wochenende erreichten uns Nachrichten aus Spanien. Und zwar in Spanien hat sich auf dem Plaza del Sol in Madrid, das ist der Hauptplatz, eine Protestbewegung entwickelt, eine Woche vor den Kommunalwahlen und Regionalwahlen. Letzte Woche redete ich per Telefon mit unserem Korrespondenten für die Baskischen, aber auch die Spanien, Ralf Streck. Und heute sitzt er schon neben mir. Hallo Ralf.
Ja, ich bin halt geflohen. Angesichts der Wahlergebnisse muss man ja sich in Sicherheit bringen.
Es hat sich eine relativ breite Bewegung dort entwickelt gehabt, in 70 Städten. Mittlerweile wird sogar von 300 Städten, glaube ich, sogar geredet oder Plätzen oder Orten oder Gemeinden, wo es Protestaktionen gibt, unter dem Motto wahre Demokratie jetzt gegen den Mechanismus von postfaschistischer PP und rechtssozialdemokratischer PSOE, der nicht in der Lage ist, oder dieser Wahlmechanismus oder die Politiken dieser Parteien nicht in der Lage sind, die tiefe Wirtschafts- und Finanzkrise, die jetzt als Folge der internationalen Krise auch Spanien ziemlich tief erfasst hat und eine Arbeitslosigkeit von 21% und eine Jugendarbeitslosigkeit oder junge Erwachsenenarbeitslosigkeit von 40% beschert hat.
Fast 50.
Fast 50 sogar.
Wenn man das Baskenland rausrechnen würde, wären es 50%.
Wären es 50%, also beschert hat. Diese Protestbewegung hat sich konstituiert, um sowas, um zu sagen, es kommt nicht auf die Wahlen an. Nun haben wir aber das Wahlergebnis vorliegen. Zunächst mal müssen wir vielleicht sagen, da kann uns vielleicht auch ein bisschen Philipp updaten. Ich weiß nicht, du warst jetzt auf Reisen. Diese Protestbewegung hält immer noch Plätze besetzt, aber sie flaut ab, oder?
Ja, das war natürlich die große Frage, nachdem es extrem breite Mobilisierungen zum Wochenende eben vor diesem 22. Mai, dem Tag der Wahl, gegeben hatte und in vielen Städten, insbesondere auch in Madrid, was so ein bisschen das Epizentrum dieser Proteste ist, es Verbote gab für Demonstrationen an dem Samstag und dem Sonntag, war Freitagabend die große Frage, wird geräumt, wird nicht geräumt, was auch viele tausend Leute mobilisiert hat. In Madrid waren weit über 25.000 Menschen, es könnten auch deutlich mehr gewesen sein auf der Straße, und die Mobilisierung an diesen beiden Tagen war dann einfach enorm, und es war dann klar, dass dann Sonntag nach der Wahl es ein wenig abebbt. Interessant aber vielleicht, um zu Madrid zu sagen, es ebbt zwar ab, aber trotzdem ist der Platz weiter besetzt. Und es werden dort jetzt Nachbarschaftsvollversammlungen einberufen für sämtliche Stadtteile in der Stadt, die sich Samstag treffen sollen. Und Sonntag soll dann, bis mindestens Sonntag, soll der Hauptplatz in Madrid weiter besetzt gehalten werden und da dann diese verschiedenen Stadtteilvollversammlungen zusammenkommen. Das heißt, also ich würde sagen, ist es jetzt die Woche, ist insbesondere die kritische Woche, um zu sehen, ob dieser Protest jetzt auch nach den Wahlen weiter an Fahrt gewinnt oder abebbt.
Ich nehme an. Ja, ich denke auch, dass es eine interessante Woche wird. Wobei ich auch denke, wenn man glaubt, dass man einen Höhepunkt dauerhaft erhalten kann, dann liegt man falsch. Ja. Ich meine, das ist ganz klar, dass am Wochenende auch mehr Leute gehen, nämlich sich auch viele Leute ja mit dem Protest sympathisiert haben, die noch Arbeit haben.
Mhm. Ja, ja, klar. Aber was ich natürlich jetzt gedacht hatte, ist, dass diese Bewegung hat ja in dieser Sichtbarkeit sehr spät angefangen. Und wenn man jetzt also ausgeht von einer ihrer zentralen Losungen, also wahre Demokratie jetzt, ist sie natürlich durch diese Regional- und Kommunalwahlen eigentlich ja ziemlich konterkariert worden. Die Wahlbeteiligung ist in Spanien angestiegen. Auch die PP hat kräftig nicht, kann man nicht so sagen.
Nee, sie haben verloren.
Im Verhältnis zu den Europawahlen, würdest du jetzt sagen, haben sie verloren. Aber trotzdem, jetzt zu den letzten kommunalen und Regionalwahlen.
Haben sie gewonnen.
Sie haben gewonnen, auch im Verhältnis, jetzt sagen sie, insgesamt bei der Wahlbeteiligung. Und insgesamt, wenn man sich jetzt anguckt, die Nullos und die Blancos stimmen in Spanien, also die ungültigen und die bewusst leer abgegebenen Stimmzettel, dann haben die zwar quantitativ zugenommen, ich glaube, Philipp, du hast nachgerechnet,
Ungefähr eine Million,
aber sind im Prozentbereich von 4,5% ungefähr so gelegen.
Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist das erste Missverständnis, dass viele das interpretiert haben als eine Wahlboykottbewegung. Das war es nie. Der Slogan war von Anfang an, keine Stimme der PP-PSOE. Also diese die nennen das Zwei-Parteien-Diktatur. Ja. Das heißt, Leute, ihr sollt wählen, aber ihr sollt was anderes wählen als diese beiden. Um denen klarzumachen, wir wollen das nicht mehr. Es gibt natürlich dann andere Kräfte da drin auch, CND, also Anarchisten, die halt sagen, ganz klar Wahlboykott. Da kann man sehen, die haben, das hat eine Auswirkung gehabt. Und die andere klare Auswirkung ist, dass zum Beispiel Izquierda Unida deutlich Stimmen hinzugewonnen hat. Die waren ja quasi auf dem, naja, auf dem...
Unter 5 waren sie, ne?
Also ja, bei der Europawahl waren sie schon auf unter 4. Die waren ja quasi so auf der Liste der aussterbenden Arten in Spanien. Mhm. Die haben jetzt ein bisschen Sauerstoff gekriegt. Und zum anderen sind viele kleineren Parteien gewählt worden, weil man eigentlich ausgestiegen aus dem Denken, wenn ich jetzt so eine kleine Partei wähle, dann sind die Stimmen verloren. Und das hat ja diese Zwei-Parteien-Landschaft dann immer so gekennzeichnet. Und das ist durchbrochen. Und eine zentrale Forderung dieser ganzen Bewegung ist ja auch eine Wahlrechtsreform. Dass nämlich diese kleinen Parteien nicht immer bei den Wahlen benachteiligt werden. Wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel, wenn man die reinen Stimmzahlen sich in den Regionen anguckt, dann könnte man sagen, ja, da ist doch eigentlich noch eine Linkskoalition möglich. Ist es dann aber nicht von der Sitzanzahl.
Das hatten wir uns jetzt gerade, ich glaube, bei Asturien, glaube ich, mal angeguckt. Genau. Da war das genau so, dass da ungefähr die Lager gleich sind. Da hat es ja noch eine Besonderheit gegeben. Da haben sich die Postfaschisten ja nochmal gespalten, ja, und in einen PPP-Teil und so weiter. Aber trotz und alledem, sage ich nochmal ganz präzise, auch wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, 4,5% ist zwar eine ganze Menge, 1 Million ist auch eine ganze Menge, aber eigentlich müsste das ja, wenn man es mal von dem Ausgangspunkt dieser Geschichte anguckt, doch ein richtiger Nackenschlag gewesen sein. Oder es muss ja irgendwie auch
Das ist das beste Wahlergebnis meiner Meinung nach, was überhaupt rauskommen konnte. Aus einem einfachen Grund. Hätte die Propaganda der PSOE erneut verfangen, wir sind doch das kleinere Übel, diese PP, das sind diese ganz Rechten, wenn die jetzt kommen, dann wird es noch schlimmer, das hat nicht mehr verfangen. Das heißt, die PP hat mit ihren 37% oder 38%, die sie jetzt gekriegt haben, gerade noch ihre Stammwähler mobilisiert. 5% weniger als bei den Europaparlamentswahlen an Anteil gekriegt. Das ist die einzige Wahl, deswegen habe ich die als Beispiel genommen, die vergleichbar ist, weil es eine landesweite Wahl war, weil im Baskenland eine wählbare Alternative bei den Europaparlamentswahlen dabei war und weil sie unter Krisenbedingungen stattgefunden hat. Weil es macht keinen Sinn, eine Wahl 2007 unter Boombedingungen mit einer Wahl, also wo dann die Arbeitslosigkeit auf 10% runter war, mit einer Wahl zu vergleichen jetzt, wo die Arbeitslosigkeit bei 21%, über 21% ist. Deswegen war für mich die sinnvolle Untersuchung eher, wie hat sich denn in den ersten beiden Krisenjahren das entwickelt und wie geht es jetzt weiter? Und da ist die Tendenz der PP, deswegen waren die auch so sauer und hätten am liebsten diese Plätze auch abräumen lassen, weil das nämlich auch ein Einbruch in ihre, sagen wir mal, in die Wechselwähler ist. Weil die Wechselwähler, die halt normalerweise ihren Unmut gegenüber der Regierung darin ausdrücken, dass sie die Oppositionspartei wählen, und damit wechseln die sich in diesem Spiel halt immer so oszillierend ab und können das so schön Spanien untereinander aufteilen. Und darum geht es in der Bewegung zu sagen, das muss aufgebrochen werden. Die haben natürlich da sicher auch vor Augen Umschwung hier in, weil es wurde groß diskutiert im spanischen Staat, was in Baden-Württemberg abgelaufen ist. Und so eine Sache, dass man halt auch mit kleinen Parteien auch eine Chance kriegen müssen, aufzusteigen und nicht über den gesamten Apparat, dass du dann immer so irgendwo dann noch so ein bisschen an, wenn du überhaupt eine Chance hast, ins Parlament zu kommen. Regionalparteien ist ja nochmal wieder was anderes, aber auf Landesebene muss das durchbrochen werden. Und das ist jetzt passiert. Die PSOE muss jetzt umdenken. Die sind quasi aus allen Regionen rausgeflogen.
Du hattest, glaube ich, als Ergebnis gesagt, sie sind in 13 der 18 Regionen raus, oder?
Ja, 13 von 17 wurde gewählt jetzt, weil es gibt ja noch ein paar. Ja. Im Baskenland zum Beispiel wurde kein Regionalparlament neu gewählt, in Katalonien auch nicht. Aber in den 13, wo gewählt werden, können sie nur Asturien als einzige Partei noch halten, weil dort die EU wieder reingekommen ist über den Umschwung nach links, dass enttäuschte PSOE-Wähler eben EU gewählt haben. Und ansonsten sind die komplett weg. Das heißt, die müssen jetzt, es ist völlig klar, sie können ihre wirtschaftsliberale, neoliberale Politik, auf die sie ja dann mitten in der Krise umgeschwenkt sind, so nicht mehr weiterfahren, weil ansonsten haben sie nächstes Jahr bei den Parlamentswahlen ein riesiges Problem. Und wenn sie die Wahlrechtsreform umsetzen und kleineren Parteien eine Chance geben. Es gibt ja jetzt noch eine neue grüne Partei, die von dem ehemaligen Präsidenten von Greenpeace in Spanien gegründet wurde. Dass man, wenn solche Parteien eine Chance haben, dann auch ins Parlament zu kommen, man kann dann irgendwie so ein linkeres Bündnis wieder zusammenbinden. Das ist eigentlich die einzige Chance, wie da nochmal 2012 eine Linksregierung sich mit der PP konfrontieren könnte.
Nun ist ja das Problem oder das, was diese Bewegung auch ziemlich thematisiert hat, einerseits die Frage der Korruption, also auf auf den allen diesen beiden großen Listen sind überall Politiker drauf massenhaft vertreten, die dort, ich glaube, selbst verurteilte Korruption.
Ja. Und auch die noch
unter Anklage stehen.
Unter Anklage stehen. Also ich denke, aus deutschen Gesichtspunkten wäre das unmöglich, dass so jemand sich aufstellen kann. Also ich denke, da ist es gibt ja auch in Spanien quasi keine Rücktritte. Da tritt nie ein, da zum Beispiel der Regionalpräsident von Valencia, also der ist bis über beide Ohren in Korruptionsfälle verstrickt. Der ist nicht zurückgetreten, der stellt sich wieder zur Wahl an. Das hat den in Valencia schon ein paar Stimmen gekostet, aber dafür ist es in Andalusien wieder genau umgedreht. Da ist halt die PSOE schon seit 30 Jahren am Regieren und da ist halt der Filzgen genau umgekehrt. Um solche Geschichten geht's halt.
Ja, ja. Gut, also gehen wir noch mal ein bisschen perspektivisch gedacht. Wird die PSOE solche Geschichten überhaupt angehen können, angesichts ihres eigenen Stecken in dem Sumpf, um zu sagen das? Weil ich gehe davon aus, dass weder der eine Kurs wird noch mal stärker sagen, wir machen es mit einem militärischen Crash, also Niederschlagen oder Niederhalten der Bewegung. Wahrscheinlich auch beide werden sie das sagen, wobei die Taktik jetzt vor der Wahl eben halt eine andere gewesen ist. Und auf der anderen Seite werden sie sicherlich in den wirtschaftspolitischen Konzepten keine großen Unterschiede machen.
Also
das wäre der einzige Punkt, wo ich jetzt sehe, sie machen eine Wahlrechtsreform, das kleinere Parteien, das hast du angesprochen. Und das andere wäre, sie machen ein Gesetz, wo sie Verurteilte oder unter Anklage gestellte, was weiß ich, ausschließen von den Wahllisten.
Ja, das müsste man wahrscheinlich auch in der Wahlrechtsreform einbinden, ja. Ne, weil das, ja. das wäre so eine Sache. Aber natürlich, Niederschlagung von solchen Protesten ist immer möglich, wenn sie sich ausweiten und dann wirklich gefährlich werden für das Land. Aber was ja ganz interessant ist, ich glaube, das hat keiner bis jetzt auf dem Schirm gehabt. Gestern ist in Madrid die Börse abgestürzt. Das Differential zwischen spanischen Staatsanleihen zu deutschen Staatsanleihen, die ja quasi so ein bisschen die Messlatte sind in Europa, ist explodiert. Und das ist ja ganz erstaunlich unter dem Vorbehalt, dass man glaubt, eine sozialistische Regierung wird abgewählt, also die sind mehr als angezählt, und es kommen die noch neoliberaleren, dass dann die Börse abstürzt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das hat nämlich den Grund, dass auch der größte Banker, Zapatero, den Präsidenten von Spanien, quasi gefordert hat von ihm, keine vorgezogenen Neuwahlen. Weil was Besseres, und das ist ja auch genau, was sich in der Protestbewegung ausdrückt, eine bessere Regierung als die derzeit sozialdemokratische PSOE, kann sich die Unternehmerfraktion überhaupt nicht vorstellen. Weil die PP hätte in dieser Krise niemals so viele krasse Reformen durchgekriegt, weil dann nämlich von Gewerkschaftsseite...
Das alte Spiel, ja.
Genau. Also und deswegen sind die Unternehmer jetzt daran interessiert und jetzt unter dem Vorbehalt, dass die wahrscheinlich angezählt sind und dass Neuwahlen vielleicht doch noch möglich werden, weil die PP natürlich jetzt darauf dringt, stürzt die Börse ab und das Differential für Staatsanleihen, was ja im Prinzip dann der Anzeiger ist, wann Spanien stürzt unter den Rettungsschirm. Und das ist ganz interessant, weil damit klar ist, welche Politik hat die PSOE in den letzten 2 Jahren gemacht, und von dieser Politik müssen sie natürlich runter, wenn sie irgendwas noch erreichen wollen.
Werden sie aber nicht gehen, oder?
Sie werden es müssen. Oder sie sind verdammt... Dass da wirklich auf der
Linie. Die SPD ist ja auch in den Absturz reingegangen. Also jetzt, also sie haben die Niedriglohnpolitik, den Niedriglohnsektor eingeführt und brachial durchgeführt. Es hat, wenn man jetzt mal Parallelen herstellt, die man immer alles hinkt, aber die Montagsdemonstrationen gegen die Hartz-IV-Gesetze, die ja auch eine relativ lange, dreiviertel Jahr lang sogar gegangen sind, in regelmäßigen Formen, haben nur dazu geführt, dass auf der anderen Seite das, was jetzt auch Luft flöstert oder Dampf zugegeben hat, der EU in Spanien, hat bei uns die Westausdehnung der Linkspartei etabliert. Aber das Resultat ist dann gewesen, eine konservativ-liberale. Wobei natürlich das alles noch vor anderen, ganz anderen Horizonten stattfindet, auch in der Durchsetzung. Ich habe mir gerade jetzt, wir hatten es in den Nachrichten jetzt drin, Spanien, Bauproduktion, Faktor, wenn man 2005 100 setzt, ist jetzt auf 46% runter, Deutschland auf 126% her. Also die Eurozone ist ja in ihrer Zentrifugalkraft oder der Ungleichgewichte, Verschärfung der Ungleichgewichte, geht ja immer mehr. Also das heißt, das Kernproblem sitzt ja einerseits zwar in Spanien, aber sitzt andererseits natürlich genau hier, wo wir jetzt sitzen, nicht in Freiburg vielleicht, aber in Frankfurt.
Ja, das hat aber auch, das ist natürlich ein Problem mit dieser Krise. Ich meine, du hast in der Einleitung zum Beispiel gesagt, dass Spanien auch von dieser Finanzkrise getroffen ist. Ich glaube, das ist zum Beispiel schon falsch. In Spanien
der
hätte.
Die Wirtschaftskrise, die daraus folgt
und nee, damit eben, auch der. Die folgt nicht daraus, sondern in Spanien hat nur ein Nadelstich noch gebraucht, um diese enorme Immobilienblase zum Platzen zu bringen. Die wäre auch an einer anderen Stelle geplatzt. Im Rahmen dieser Gesamtkrise ist die Krise natürlich noch tiefer geworden. Aber dass diese Krise kommt, ich meine, ich habe das seit 2002, glaube ich, geschrieben, habe die Fakten aufgezählt und es brauchte nur ein Anstieg der Hypothekenzinsen, damit es platzt.
Ja,
und dann passiert es, dann wird es eingeleitet und weil es so groß war, geht es dann sehr tief.
Ja.
Und das sagen mir dann, wenn ich da in Spanien, ich habe da letztens zum Beispiel mit so einem PP-Mitglied und Kandidat für die Kommunalwahlen debattiert, der hat gesagt, ja, aber wir haben damals die Regierung den Sozialisten übergeben mit einer Arbeitslosigkeit von der Hälfte. Und da habe ich ihm gesagt, ja gut, aber ihr habt mit dieser Geschichte genau die Grundlage für diese Krise gelegt.
Ja.
Den Sozialisten kann man kann man vorwerfen, dass sie gegen diese Exzesse nichts unternommen haben und dass sie quasi eure Politik weitergemacht haben, anstatt einzugreifen. Ja. Das kann man ihnen vorwerfen und dass sie jetzt dann krisenbedingt dann, weil sie halt einfach die Sozialisten in Spanien haben ein großes Problem, die haben gar keinen Rückgrat, die lassen sich von der PP vor sich hertreiben oder halt jetzt im Zweifel von der EU.
Zumal bei der Bauwirtschaft vielleicht noch kurz einzufügen ist, dass fast alle Korruptionsskandale und dieser ganze Filz sowohl bei der PSOE wie auch bei der PP ja mit dieser Bauwirtschaft auch zu tun haben. Wenn wir vorhin so abstrakt über Korruption etc. gesprochen haben, fast überall, insbesondere auch in den Urlaubsgebieten, immer Verbindung Bauwirtschaft, Bauunternehmen. Ja, weil
die Parteien sich daraus finanzieren.
Ja.
Das ist ja ein Grund dieser Wahlrechtsreform, die unbedingt gemacht werden muss. Die Parteien, mit dem, was die an Geld kriegen vom Staat, können die sich nicht finanzieren.
Ja, ja.
Das heißt, die brauchen irgendwelche dunklen Einnahmequellen.
Ja, ja,
und das war halt die ganze Zeit die Bauwirtschaft.
Ja.
Deswegen hat auch keiner daran Interesse gehabt, an diesem Boom irgendwas.
Ralf, wir sind jetzt schon sehr lange unterwegs. Wir müssen jetzt vielleicht eine kleine Facette nochmal beleuchten. Das ist die Beleuchtung der sogenannten Regionalparteien. Im Baskenland hat sich ja, du hattest es im Vorfeld ja schon gesagt, das Verfassungsgericht hat das Verbot aufgehoben. Bildu ist aus dem Stand heraus zweitstärkste Fraktion geworden. In Katalonien haben wir, glaube ich, keine Regionalwahl gehabt, aber Barcelona hat eine Wahl gehabt, wo die eher konservativ regionalistisch-nationale Partei sich gegen die PSOE durchgesetzt hat. Wie wirkt denn sich sowas aus? Also
gut, die haben jetzt im Prinzip nur, weil die Wahlen in Katalonien waren im Ende November 2010, das war im Prinzip die Vorwegnahme von dem, was jetzt hier passiert ist. Die PSOE hat ihr schlechtestes Ergebnis seit der Ende der Diktatur in Katalonien eingefahren. Jetzt hat sich auf spanischer Ebene nur das wiederholt. Jetzt ist die Konvergenz und Einheit in Katalonien, die hat halt wie bei den Kommunalwahlen, bei den Regionalwahlen, die haben ja da die Region wieder übernommen, die hatten sie ja so und so schon 26 Jahre, glaube ich, regiert. Die haben es jetzt wieder zurückübernommen und haben jetzt der Linken in Anführungsstrichen noch Barcelona abgenommen. Und das ist aber auch eine spezielle Situation, weil man kann diese Ciu-Leute ja nicht irgendwie in denselben Topf schmeißen wie die PP. Das sind irgendwie so Christdemokraten, weil die PP sind, muss man schon sagen, sind eher so tendenziell Postfaschisten. Die Ciu sind so Christdemokraten nationalistischen Einschlags, müssen dann immer, je nachdem mit wem sie da auch regieren, da Zugeständnisse machen an sozialen Fragen.
Sind aber verantwortlich für die konzentrierte Landwirtschaft und den entsprechenden
natürlich.
Und all das, was da auch so passiert.
Ganz klar.
Mit der schönen Ausbeutung unter den Zelten und so weiter, all das machen sie auch alle.
Keine Frage. Das ist natürlich Bourgeoisie. Das ist katalanische Bourgeoisie.
Ja.
ja. Und da ist halt dann die andere Ebene vielleicht, die man ansprechen will, die viel interessanter ist, als jetzt, dass sich in den Bereichen innerhalb der Rechten da irgendwas verschiebt, ist dann wieder, da haben wir wieder den Sonderfall, dass wer dann irgendwie glaubt, das Baskenland wäre nichts Besonderes, der muss sich ja nur die Wahlen angucken. Während in ganz Spanien einen Rechtsruck gegeben hat, gab es in Baskenland einen enormen Linksruck. Die beiden, also im besten Fall muss man die PSOE, also die Sozialdemokraten, die Spanischen und die PP als Rechtsparteien sehen, weil die baskisch-nationalistische Partei von ihrem gesamten Konzept und auch von ihrer Historie und das, mit wem sie dann und wie sie regieren, eher eine christsoziale Partei ist, also was wir hier gar nicht haben. Die sind garantiert linker als die SPD hier.
Also liebäugeln sie immer nur so, wie das unsere Christsozialen ja auch immer machen.
Nein, die sind das real und zwar nicht, weil sie das als Programm haben, sondern weil es im Baskenland eben das Problem einer sehr starken Linken gibt, die ihnen halt immer in den Hintern tritt und von daher sind sie aus dem Kräfteverhältnis gezwungen, da einzugehen. Deswegen binden sie dann auch in die letzte Regierung dann halt die Postkommunisten dann halt ein, die können mit denen halt auch, das ist kein Problem. Da prallen keine Welten aufeinander. Das kannst du ja nicht vorstellen, dass irgendwie hier vielleicht auch in manchen
Osten,
aber gut, machen wir kein Beispiel. Aber da jetzt, ich habe das immer gesagt, wenn die linke Unabhängigkeitsbewegung in ihren Facetten sich vereint, werden sie den großen Angriff auf die Basis der PNV starten. Und genau das ist passiert. Mhm. Es fehlen noch 14.000 Stimmen bei diesen Wahlen in der baskisch-autonomen Gemeinschaft, um der baskisch-nationalistischen Partei in der baskisch.
Da muss man dazu sagen, das bezieht sich dann immer auf so drei...
Das sind die drei Provinzen, die in Spanien als Baskenland anerkannt sind.
Die einen heißen Pass, was ist es denn alles? Also auf Spanisch
heißt das ist die CAF, die sagen da halt Euskadi, aber das stimmt historisch nicht. Es also ist eigentlich die autonome Gemeinschaft Baskenland, abgekürzt CAF.
Ja.
Also da ist jetzt die linke Unabhängigkeitsbewegung in ihrer Einheit, fehlt ihnen 14.000 Stimmen. Wenn eine Abspaltung von damals Batasuna verboten mitgemacht hätte in dieser Koalition, die werden da auch jetzt schnell eintreten, weil sie nämlich völlig für ihren Kurs abgestraft wurden. Die haben nämlich nochmal 36.000 Stimmen gekriegt. Wenn du die dazu zählst, dann ist die linke Unabhängigkeitsbewegung jetzt die stärkste Partei im Baskenland. Sonderfall ist noch Navarra, das man historisch ja dazu zählen muss. Da sieht es, das ist schon immer konservativer gewesen, da sieht es nicht ganz so gut aus. Aber auch da hat Bildu mit 13%, also sofort ein gnadenlos gutes Ergebnis gibt, weil dort nämlich die Nationalisten als Navarra-Bei nochmal zusammen antreten. Deswegen ist das da ein bisschen schwierig, wäre jetzt ein bisschen kompliziert, das aufzudröseln. Gut. Aber dass eine Partei in dem gesamten Baskenland, Navarra und Spanien, aus dem Stegreif 22% kriegt, es ist unglaublich.
Erwartest du, jetzt Schlussfrage, das ist viel zu lange wieder, erwartest du, dass die PSOE eine Kurskorrektur an bestimmten Punkten machen wird? Also auch in dieser Frage, wir haben jetzt die baskische Frage ja nochmal angesprochen.
Also ich würde, wenn ich jetzt Ratgeber von Zapatero sein könnte.
Man ist immer in der Gefahr da drin. Aber
nee, aber ich denke, es ist die einzige Chance, die er hat, ist eine Wahlrechtsreform auf spanischer Ebene. Er könnte jetzt hingehen, er kann das, was ja gelaufen ist, dass die linke Unabhängigkeitsbewegung ihr irgendwann jetzt mal gesagt hat, Schluss mit dem bewaffneten Kampf und so weiter, der könnte jetzt hingehen, könnte in Spanien das als Sieg der PSOE über die ETA verkaufen, aber, könnte sich darstellen bis zu den nächsten Wahlen als der, der Spanien den Frieden gebracht hat. Damit wäre er Anwärter auf den Friedensnobelpreis. Ansonsten geht er in die Geschichte ein als der, der das Land in der Krise versenkt hat.
Ja.
Der kann diesen Stirn bei den Hörnern greifen und kann nächstes Jahr mit einem funktionierenden Friedensprozess zu den Wahlen antreten und hat wenigstens irgendwas zu bieten mit einem Mineralrechtsreform, mit einem funktionierenden Friedensprozess, weil völlig klar ist, der ist nicht mehr zu stoppen, egal wer das macht. Der kann aber argumentieren, die PP wird das alles wieder zerschlagen und wir haben eine historische Chance, diese Geschichte zu beenden. Leute, überlegt euch, wen ihr wählt.
Aber wirtschaftlich wird er keinen Bewegungsspielraum haben, um zum Beispiel, was weiß ich, die 600-Euro-Programme aufzustocken auf 900-Euro-Programme und Leute zu sagen, okay.
Hat er auch. Das ist ja genau das Verrückte, dass sich Zapatero vor diesen Karren hat spannen lassen, völlige Sparpolitik. Dass man jetzt die Spanien in eine Rezession zurückspart, wobei die Staatsverschuldung, was die Gesamtverschuldung... Die
ist geringer als in Deutschland.
Deutlich geringer als in Deutschland. Die ist bei 60%. Das ist eines der wenigen großen Industrieländer in Europa, das diese EU-Stabilitätsquote von 60% noch schafft. Ja. Das heißt, man hätte noch Raum gehabt, um sich mit einer nachfrageorientierten Politik...
Aber glaubst du jetzt, wo der Hintergrund dieser, dass er jetzt seit wann ist er jetzt dran? Seit
2004.
Dass er diese Kurve noch kratzen wird? Oder dass die PSOE das noch kratzen kann?
Die PSOE ist die Umfallerpartei. Die haben bis 2009 haben sie diesen Kurs gefahren. 2019 so umgefallen, warum sollen sie jetzt nicht schon wieder umfallen?
Gut, also das war das Schlusswort in dieser Hinsicht. Also du meinst, es sind noch Überraschungen möglich. Okay.
Wir dürfen uns einstellen.
Okay. Vielleicht abschließend noch eine Sache. Es gibt da relativ viele Infos und auch Links auch zu den Wahlergebnissen, wenn das nochmal einer nachvollziehen möchte, unter www.rdl.de auf der Startseite. Auch wird ständig aktualisiert. Und noch
Philipp hat da viel Dankenswerte in seiner...
Ja, und noch ein Sendungshinweis, auch in eigener Sache. Am 18.30 Uhr, am morgigen Mittwoch, werden wir uns nochmal schwerpunktmäßig mit den Protesten in Spanien beschäftigen. Sicherlich wird da auch das ein oder andere O-Ton von Ralf nochmal verwendet werden. Im Wesentlichen sollen aber vor allem Eindrücke aus den verschiedenen Protestcamps in Spanien genau dann zum Besten geboten werden. Morgen Abend 18.30 Uhr www.rdl.de.
Das ist unsere Webadresse und 18.30 Uhr 102,3 ist unsere...
Für alle in der Region, genau.
Genau.